Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 13. August, und zwar genau 10 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, in den volatilen Zeiten wie aktuell natürlich essentiell wichtig, dass man weiß, zu welchem Stand wir das aufgenommen haben. Und vor allem ist es ja auch noch immer Berichtssaison. Die Woche, ja, sind nicht so die ganz spektakulären Sachen mit dabei, bevor es dann wieder so Richtung Nvidia geht. Da wird nochmal der Markt ein bisschen zittern. Aber ich glaube, so die ersten Anzeichen sind auf jeden Fall sehr positiv gewesen. Auch die letzten Veröffentlichungen von Taiwan Semiconductor sind wieder sehr euphorisch gewesen. Und man weiß ja, dass da das meiste eben für Nvidia produziert wird. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so kommen wird. Aber auch die Woche gibt es noch aktuelle Themen. Wir haben heute noch ein paar Zahlen mitgebracht. Aber ansonsten wollen wir heute auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, so über Aktien, die wir jetzt aktuell interessant finden, gerade eben so aufgrund der letzten Rücksetzer. Oder aber wenn es jetzt dann eben noch mal so ein bisschen weitergeht, ja. Und ich meine, eine Frage, die natürlich aktuell viele immer stellen, das stellen wir jetzt mal an den Trader: Geht's noch weiter runter oder nicht? Also ich glaube, kaum eine Frage bekomme ich so oft gestellt wie die. Ich sage natürlich immer, wenn ich so genau wüsste, dann würde ich hier keine Podcasts und YouTube-Videos dann machen, sondern einmal alles short und in 2 Wochen dann von den Malediven
Ja,
mal kurz melden.
genau.
Ja, sag mal, geht's jetzt noch runter oder war's das schon jetzt?
Ja. Es könnte steigen, es könnte fallen oder seitwärts laufen, ne? Nee, also was jetzt war, letzte Woche, dieser, ich sag mal, so ein kleiner Ausverkauf mit Panik, zumindest in Japan war ja schon wirklich Panik, aber auch hier hat es teilweise brutal gerappelt, wie man es selten gesehen hat. Da wurde jetzt zumindest ein Teil dieser Bewegung aufgeholt. Ja, aktuell ist es ja so, wir haben eher Angst vor der Rezession, wie zuletzt auch schon besprochen, als jetzt auch vor der Inflation. Da kommen wir jetzt auch nochmal wichtige Daten. Am Mittwoch die Erzeugerpreise, nee, die Verbraucherpreise, am Mittwoch, ich glaube heute die Erzeugerpreise. Das wird nochmal wichtig, aber ich glaube nicht, dass es dadurch dann jetzt einen riesigen Abverkauf gibt. Aber das Thema, wie stark ist die Wirtschaft überhaupt noch, das wird uns weiter begleiten. Und ich bleibe eher hier in dem Lager, dass wir jetzt nicht wieder zurück in die Party reingehen, sondern eher vielleicht seitwärts laufen. Aber ich denke sogar eher, dass wir nochmal so ein bisschen nach unten laufen und korrigieren. Wir haben ja eh jetzt den August. Du hast gesagt, die Berichtssaison ist jetzt so langsam dem Ende entgegen. Leute sind im Urlaub, die Liquidität ist dünn und August und September sind immer schon so historisch eher schlechte Monate. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier massiv wieder nach oben laufen. Außer es passiert noch irgendein Wunder. Nvidia meldet, du hast gesagt, ich glaube, die Zahlen werden bombastisch gut. Aber ob das jetzt dem Gesamtmarkt hilft, ich weiß nicht so recht. Und dann haben wir unter anderem noch den Belastungsfaktor mit Nahost. Da wird ja jetzt diese Woche mit einem Angriff des Irans gerechnet. Da haben jetzt auch sehr viele gefragt, was passiert dann mit den Börsen. Ja, das weiß man auch natürlich nicht so genau, aber dass es da einen Angriff gibt, das ist, denke ich, eingepreist. Aber dann kommt es eher darauf an, gibt es dann wieder eine Gegenreaktion, gibt es eine Eskalation, passiert irgendwas mit den Ölpreisen oder keine Ahnung, Handelsrouten werden gestört, ich weiß nicht, ne? Also das kann dann natürlich doch nochmal irgendwann Effekte haben. Aber nur weil jetzt ein Angriff kommt, ich glaube nicht, dass deswegen jetzt ein Crash oder sowas kommt, ne? Aber ich glaube, so ein bisschen vorsichtig sein ist aktuell gar nicht so verkehrt. Man kann jetzt nach und nach, also werde ich es jetzt auch machen, immer mal so ein bisschen aufstocken, auch im Langfristdepot. Wir gehen ja nachher nochmal ein paar Aktien durch, die wir jetzt spannend finden und wo ich dann zukaufen würde bei einer weiteren Korrektur. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass der Markt einem wegläuft. Ja, also ist zumindest jetzt so mein Gefühl aktuell.
Ja, also ich glaube, solange es kein Atomschlag wird, was ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, sollte
Ja,
der
eben.
Nahostkonflikt, weil es hat mal ein Zuschauer bei mir auch treffend formuliert, das ist halt schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten Pulverfass. Da rechnet man halt auch immer damit. Das ist jetzt eine ganz andere Thematik wie der Überfall damals von Russland auf die Ukraine. Also ich weiß noch, ich glaube, bis vor 2 Wochen vorher hat damit auch, also jeder, der sich jetzt nicht damit intensiv beschäftigt, hat auch niemand damit gerechnet. Ich persönlich auch nicht. Ja, es hieß ja auch noch
Mein
kurz.
Tag, ein Tag vorher noch war, ich weiß nicht noch ganz genau, wie es dann hieß. Putin hat das gesagt und der Lavrov, ich glaube, die wussten das teilweise selbst nicht, die, nur der Putin selbst wusste, was er vorhat, ja, also das hat keiner geglaubt, immer nur Säbelrasseln. Wahnsinn.
Ja, und das ist halt doch was ganz anderes wie in so Regionen, mit denen man zum einen, es ist natürlich deutlich weiter weg wie die Ukraine jetzt eben so zu Europa, sage ich mal, und zum anderen, man rechnet dort halt eben schon damit. Also dass es natürlich kein positives Ereignis für die Börse ist, ich glaube, darüber braucht man auch nicht diskutieren, ja, aber dass jetzt aufgrund von einem Angriff von Iran jetzt da die Börsen komplett hops gehen werden, kann ich mir persönlich jetzt auch nicht vorstellen. Aber wir werden sehen, weil man weiß ja auch noch nicht eben, was jetzt alles passiert, vor allem was dann noch im Anschluss kommen wird. Aber so schnell wird da mit Sicherheit keine Ruhe einhergehen. Aber die Börsen an sich sind ja auch sehr turbulent zuletzt gewesen. Gibt es irgendwas Neues, was wir wissen müssen oder irgendwas, das aktuell die Märkte sonst noch beherrscht? Ich glaube, die Woche sind wieder einige Daten, hat mir gestern jemand erzählt.
Genau, ja, wie gesagt, heute waren es, glaube ich, die Erzeugerpreise, morgen die Verbraucherpreise, die werden wichtig. Ich muss mal gucken, was ansonsten nochmal. Es kommen halt noch die Zahlen von Walmart und von Home Depot. Ich glaube, das wird nochmal wichtig, vor allen Dingen jetzt auf dem Hinblick, wie gut geht es den US-Verbrauchern wirklich noch. Also da wird man, glaube ich, auch diesmal ein bisschen stärker hinschauen. Ansonsten, ja, ich muss nochmal schauen. Aber Mittwoch ist auf jeden Fall nochmal ein Termin, wo der Markt genau drauf schaut.
Okay. Ja, dann schwenken wir mal schon langsam so ein bisschen zu den ersten Zahlen rüber. Und wir haben da auch Unternehmen mitgebracht, die nicht nur Zahlen jetzt also rausgebracht haben, sondern die wir jetzt auch aktuell sehr interessant finden. Ich würde sagen, genau, Alter vor Schönheit. Deswegen erzähl mal, was ist so eine Aktie, die du mitgebracht hast, wo du sagst, da könntest du dir Nachkauf vorstellen oder findest du allgemein auf jeden Fall jetzt interessant, ja.
Genau, eine Aktie, die hat letzte Woche Zahlen geliefert. Ich habe sie auch schon sehr lange im Depot, und die kam so ein bisschen unter Druck, weil der Werbemarkt, beziehungsweise die Angst davor, dass der Werbemarkt es doch stärker abkühlt, war sehr hoch. Aber sie haben wieder bombastische Zahlen abgeliefert, und zwar The Trade Desk, Spezialist für programmatische Werbung, wo man dann über verschiedene Kanäle seine Werbung aussteuern kann. Und das ist wirklich krass, wie stark die weiterhin wachsen. Und eigentlich fast egal, ob die Stimmung jetzt mal schlechter ist oder nicht, immer deutliches zweistelliges Wachstum und mittlerweile auch echt eine schöne Profitabilität bei The Trade Desk. Und das Krasse ist ja, also ich habe sie echt schon länger im Depot, ich hätte sie mal irgendwann bei einem Dip gekauft, bin glaube ich 100% im Plus oder so. Wenn man sich mal den Chart anschaut, die war mal extrem gehypt, auch während Corona. Klar, wir erinnern uns, alle haben nur noch online geshoppt und alles nur noch online machen. Da gab es dann Hochrechnungen, wie stark der E-Commerce und so weiter alles wächst und auch Streaming, ja, Offline-Welt gibt es nicht mehr und deswegen ist die Aktie dann von $15 auf über $100 gestiegen, also fast ein Verzehnfache. Und von diesem Niveau und dann plus den Bärenmarkt dann im Jahr 2022 kam die Aktie massiv zurück. Aber jetzt hat sie sich zuletzt wieder gefangen, aber sie steht immer noch auf dem Niveau von 2020, obwohl man, wie gesagt, die letzten Jahre brutal gewachsen ist. Und im abgelaufenen Quartal, ich muss jetzt schauen, waren die Zahlen wieder deutlich besser als erwartet. 26,1% Umsatzwachstum auf 585 Millionen und das Non-GAAP-Ergebnis 39 Cent, auch das war deutlich mehr als erwartet. Und ja, mittlerweile sind auch unterm Strich die Gewinne sehr, sehr hoch, muss man einfach sagen. Nettoergebnis wurde fast verdreifacht, jetzt auf 85 Millionen. Im Vorjahr waren es 33 Millionen. Und ich glaube, du hast ja gesagt, man hat auch einiges an Kunden gewonnen mittlerweile wieder, auch im abgelaufenen Quartal. Das Geschäft hier mit diesem Programmatic, beziehungsweise mit dem, wie nennt man das? Ich konnte mal schauen, wie das heißt hier. CTV heißt es, Connected TV, genau. Das wächst weiter extrem stark und ja, deswegen der Trade Desk ist immer noch nicht günstig bewertet, muss ich sagen. Aber wenn man sich mal anschaut, dass die Aktie seit 4 Jahren seitwärts läuft, obwohl man weiter immer zweistellig wächst und mittlerweile auch sehr profitabel ist, ich finde es sehr spannend und ich habe nicht so eine große Position, deswegen würde ich hier nochmal aufstocken. Die Aktie ist jetzt zuletzt ganz gut gelaufen, hängt an der $100-Marke. Also entweder man könnte jetzt nochmal warten, ob es nochmal mit dem Gesamtmarkt einen Rücksetzer gibt oder ja, man geht halt mal prozyklisch mit. Diese Idee immer, die schwachen Aktien zu kaufen, ist ja eh, glaube ich, nicht die allerschlauste. Das sind dann oft so Value Traps wie Intel und Co. Dann kaufe ich lieber mal gute Unternehmen, die von mir aus auch dann an nahe der Hoch stehen, die aber zumindest zuletzt nicht überhyped sind. Ne? Und das ist da für mich so ein guter Kandidat. Also der Trade Desk, für mich spannender Nachkaufkandidat. Wie siehst du's?
Was meinst du, wer sie Ende 2020 damals verkauft hat, wirklich absoluten Höhepunkt?
War der Grund, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt übertrieben oder wieso?
Ja, tatsächlich, weil es ist, viele wissen es auch, es ist immer noch meine erfolgreichste Position bisher gewesen. Die hat ich habe die damals komplett mitgenommen von, ich glaube, 5 oder 26 auf 80 und dann ist sie halt auch in meinem Depot riesig gewesen. Ich glaube, sie war auf Platz 3 dann von der Größenordnung und habe dann auch gesagt, das ist mir jetzt dann einfach zu viel. Habe dann, ich glaube, erst einen ganz großen Teil, also irgendwie schon so ein Dreiviertel abgestoßen und wenig später tatsächlich auch nochmal den Rest dann. Aber ein Unternehmen, das ich immer sehr stark fand, auch immer weiter beobachtet habe und auch gesagt habe, die sind immer ein Kandidat auch bei mir im Depot wieder, weil ich das Unternehmen halt auch in- und auswendig kenne. Sie haben einen super starken CEO mit Jeff Green, der ein absoluter Werbeexperte ist. Der hat zum Beispiel vor The Trade Desk hat er schon ein Unternehmen gehabt, das hieß AdECN oder so ähnlich, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und der hat das Unternehmen 2007 an Microsoft verkauft. Also das ist ein absoluter Werbeexperte. Und man kann die sich so ein bisschen vorstellen wie so als Online-Werbeagentur. Ja, und die haben zum Beispiel jetzt erst dieses Jahr mit Netflix eine umfangreiche Kooperation angekündigt. Das ist eben so Connected TV, also eben genau, dass sie da sind, für diese Werbeschaltung verantwortlich sind, weil Netflix bietet jetzt auch an diese Abonnements, bei denen Werbung geschalten wird und da ist unter anderem eben The Trade Desk dann mit dabei, die schauen, dass, also sie machen diese Targeting, also Ad-Targeting, dass eben genau der Richtige, wie jetzt zum Beispiel Michael, der viel Sport macht, dass er dann eben Lululemon gezeigt bekommt und nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, jemand oder ich sag, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass wenn die, das ist ja auch nicht nur online, also da gibt es ja auch Offline-Möglichkeiten, aber wenn du auf dem Veganerfest dann die Mühlenhof-Bratwurst dann als Werbung gezeigt bekommst, ja, das macht dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn dann, ja, also dass halt die richtigen Leute so die richtige Werbung dann angezeigt bekommen.
Du kriegst immer McDonald's angezeigt wahrscheinlich,
oder? Zum Beispiel, ja, oder Yum Brands, also alles Mögliche dann und vor allem immer Crocs dann, ja, mein absolutes Lieblingsprodukt, ja, also sind ein wirklich super spannendes Unternehmen. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen auf den ersten Dingen. Da muss man sich wirklich ein bisschen damit beschäftigen. Aber auch mein Tipp, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Unternehmer ein bisschen auseinanderzusetzen und vor allem eben managementtechnisch absolut starkes Unternehmen. Ja. Ich habe auch mal ein Unternehmen mitgebracht, das jetzt nicht so jeder unbedingt auf dem Schirm hat, weil wir haben jetzt auch gesagt, natürlich gibt es jetzt auch aktuell bei einigen Big Techs wieder so ein bisschen tolle Einstiegsmöglichkeiten oder sie zu deutlich attraktiveren Konditionen. Aber da würde ich jetzt heute mal eine etwas kleinere Aktie mitbringen. Hatten wir auch schon so das ein oder andere Mal hier mal zumindest mal kurz besprochen, angerissen. Das Duolingo ist die größte Plattform für eben, dass man Sprachen lernen kann. Ich selber habe sie auch schon benutzt tatsächlich. Ich wollte mal so mein Englisch ein bisschen verbessern. Wie ihr es gehört habt, hat es nicht viel gebracht. Aber es liegt eher daran, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte dann drauf, aber die haben da wirklich eine tolle Möglichkeit gefunden, die Leute auch relativ lange an ihre Plattform dann zu binden. Und es ist ein Unternehmen, das jetzt zuletzt eben nicht so stark gelaufen ist. Die Aktie ist langfristig sehr gut immer mal wieder gewesen oder gelaufen, aber hatte jetzt zuletzt doch wieder so eine deutliche Schwächephase. Also sie war mal im Hoch so bei $250. Jetzt aktuell sind sie bei $180 angekommen und das, obwohl sie wieder phänomenale Zahlen hatten, also die Monthly Active Users, die sind jetzt bei den Zahlen um 40% gewachsen, die Daily Active Users sogar um 59%, also sehr stark, die Paid Subscribers, das ist natürlich so das Wichtigste, 52% plus. Und ja, die Total Revenues auf Gap-Basis 41% nach oben. Das ist ein Unternehmen, das jetzt mittlerweile dann eben auch schon ja in der Profitabilität angekommen ist. Von den Zahlen her, sie haben jetzt Forward KGV 40, da sagt jetzt natürlich der eine oder andere, okay, das ist natürlich aber schon noch ein bisschen hoch oder schon nicht so günstig, aber Wir müssen überlegen, es ist ein Unternehmen, das brutal stark wächst, also im mittleren zweistelligen Bereich. Also du musst es dann eben schon so ein bisschen differenzierter sehen. Es ist halt eben das eine, ob jetzt eine Cola ein KGV 30 hat, die im Jahr 3-5% wachsen, oder eben eine Duolingo und Forward KGV 40, die aber halt mit 30-50% dann wachsen, bei denen teilweise sogar noch stärker dann eben. Und es ist ein interessantes Geschäftsmodell, meiner Meinung nach ein super Management, ja, die immer wieder wirklich abliefern und vor allem eben auch, also eben, ich habe ja schon gesagt, also das Net Income lag jetzt zuletzt, also im Vorjahr haben sie 4 Millionen Net Income gehabt, jetzt 24 Millionen, also vervielfacht sogar, und vor allem, das ist jetzt auch nicht irgendwie aufgrund von Einmalbelastung oder so gewesen, also das Income vom Operations EBIT, das lag ebenfalls mit 18,7 Millionen plus, also im positiven Bereich. Sie hatten dann eben auch noch einiges an Zinseinnahmen, aber unter dem Strich ein wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen meiner Meinung nach. Und gerade wenn man eben auch so mal ein bisschen so im High-Growth-Markt aktiv ist, da könnte jetzt auch solche Schwächephasen, gerade wenn es jetzt auch nochmal so ein bisschen rappelt, finde ich eine Duolingo eigentlich ganz spannend. Sie sind jetzt in der letzten Woche recht gut gelaufen tatsächlich. Also da hat man mal wieder so ein bisschen die Zahlen honoriert. Wenn man aber so ein bisschen rauszoomt, also man sieht, in den letzten 6 Monaten haben sie eine Null-Performance gehabt, auf 3 Jahressicht sogar auch nur knapp 30%, obwohl das Unternehmen halt, ja, also wächst wie Unkraut, wie man so schön sagt.
Ja, die kamen ja erst 2021, glaube ich, an die Börse. Ich sehe es gerade nur hier bei Google, waren sie bei $140, $150 und jetzt bei $180, obwohl sie so brutal gewachsen sind. Ja, da war ja der Bärenmarkt dazwischen. Und allgemein haben es ja Aktien aus der zweiten, dritten Reihe nicht so einfach gehabt. Vielleicht kamen sie auch mit einer hohen Bewertung rein, aber ist schon krass. Ein bisschen wie The Trade Desk. Sie wachsen brutal, aber an den Aktien tut sich nicht so viel. Aber wenn es so weitergeht, irgendwann müssen die Aktien ja steigen oder werden sie steigen.
Genau, und weil wir halt vor 2-3 Jahren eben so diese wahnsinnig hohen Bewertungen halt hatten, darunter leiden halt auch so immer noch so die Charts so ein bisschen bei einigen Firmen, ja, also eine Duolingo hat jetzt KUV 12, also wenn ihr mal überlegt, die war vor, also kurz nach dem IPO war die Aktie deutlich höher als jetzt, ja, und da sind ja einige Jahre Wachstum noch nicht dabei gewesen, also da könnt ihr es euch vorstellen, also wir waren da mal in Höchstzeiten bei, also Kursumsatzverhältnis von 5 bis 36, ja, also jetzt reden wir von 12. Ich weiß
noch, wir hatten noch bei Cloudflare 70, 80 oder sogar.
Also nee, Cloudflare war über 100 tatsächlich sogar, ja.
Ja, auch, ja. Also das ist nicht KGV, sondern KUV.
Ja, KUV, ja. Und vor allem auch, wo sie bei über 100 waren, weiß ich noch, habe ich mal ein Video zu Cloudflare gemacht, dass ich die Aktie jetzt viel zu teuer finde. Und auch da gab es immer noch tolle Erklärungen von einigen, warum das immer noch nicht zu teuer ist. Und so habe ich ja gesagt, ein KUV von einem Unternehmen. Also wenn ich ein Unternehmen habe, das ein KUV 100 hat, also da erwarte ich 300-400% Wachstum beim Umsatz. Also, und Cloudflare ist schon damals halt ein Unternehmen gewesen, die sind so, ich glaube, so um die 40% noch gewachsen. Oder ich glaube nicht mal mehr 40%, und habe gesagt, sorry, bei aller Liebe, also das finde ich halt maßlos übertrieben, auch wenn mir das Unternehmen ganz gut gefällt, ja. Aber jetzt mal kurz noch was anderes. Wir haben eine erste Kooperation, deswegen sage ich jetzt mal kurz das Wort Werbung für diejenigen, die nicht bei YouTube einschalten. Wir haben eine Kooperation und gleichzeitig auch eine wirklich tolle Aktion für euch vorbereitet. Und zwar beim Smart Broker Plus bekommt ihr nun exklusiv bei uns die Möglichkeit, also diesen Deal, den bekommt ihr nur bei uns. Da haben wir hart verhandelt, mehrere Wochen lang. Nee, ganz so war es natürlich nicht. Aber wenn ihr jetzt aktuell beim Smart Broker Plus ein Depot eröffnet mit unserem Link, den findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar, oder wenn ihr auf den bekannten Podcast-Plattformen reinschaut, guckt unbedingt in die Shownotes rein, dann bekommt ihr zur Depoteröffnung eine DHL-Aktie gratis. Ich habe jetzt mal vor der Folge kurz reingeschaut, da war sie bei 36 Euro, ist die letzten Tage nicht ganz so gut gelaufen, weil die Zahlen so ein bisschen enttäuscht haben, aber wir haben eben gesagt, hey, wir wollen da irgendwie eine coole Aktie haben, mit der auch viele was anfangen können. Und vor allem, das ist nicht wie bei anderen Aktionen, dass man irgendwie nur Teile bekommt oder man weiß nicht, was man bekommt. Wenn ihr das Depot eröffnet, das wird kurz dauern. Wir haben mit dem Unternehmer gesprochen, so in der Regel so ungefähr 2 Wochen, kann aber auch 4 bis 5 Wochen dauern. Aber wenn ihr das Depot eröffnet, ihr müsst nicht irgendwie für tausende Euro Trades machen, dann bekommt ihr eine DHL-Aktie gratis eingebucht. Beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, über 4000 verschiedene Sparpläne anzulegen. Da gibt es eben auch über 2500 Aktien, die ihr ohne Ordergebühr besparen könnt. Ansonsten auch viele andere Möglichkeiten, eben ETFs gibt es, gibt Fonds, Derivate, verschiedene Kryptos, die ihr da besparen könnt, Anleihen, also ein wirklich sehr umfangreiches Angebot, haben auch schon einige Tests, die durchgeführt wurden, sogar gewonnen, also ein wirklich interessanter Broker unserer Meinung nach, und wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne unten eben über unseren Link dann rein. Da kommt ihr auf unsere Landingpage, da seht ihr unsere 2 schönen Gesichter dann noch. Wenn ihr da draufklickt, dann wisst ihr, dass ihr richtig seid. Und wenn ihr darüber dann eben den, also euren Depot eröffnet, bekommt ihr in einer absehbaren Zeit eine DHL-Aktie ohne Kompromisse eingebucht dann. Genau. Michael, ansonsten hat auch noch was zu sagen zum Smart Broker. Genau, dann gebe ich mal an dich noch ab.
Genau, also hast du schon was zu den Preisen gesagt? Also die Ordergebühren sind natürlich extrem wettbewerbsfähig, will ich mal sagen. Da gab es noch Statistiken, wie viel günstiger man beim Smart Broker handelt gegenüber anderen Brokern. Aber was ich jetzt, und wieso wir uns für die Kooperation entschieden haben, was ich so spannend finde, ist, das haben wir auch schon öfters besprochen, man hat halt teilweise sehr große Nachteile, wenn man von einer einzelnen Börse abhängig ist, was ja bei diversen Neo-Brokern der Fall ist, weil entweder wird die Aktie dort gar nicht gehandelt oder der Spread ist zum Beispiel bei Lang und Schwarz deutlich größer als bei Tradegate oder an anderen Börsen. Oder, das ist noch viel häufiger der Fall, man kann die Aktie nicht handeln, weil sie nur in den USA gelistet ist. Und beim Smart Broker habt ihr eben die Möglichkeit, auch direkt an der NYSE oder an der Nasdaq zu handeln, was ein großer Vorteil sein kann, wenn ihr zum Beispiel so eine Aktie wie, das haben wir jetzt ganz passend, Duolingo handeln möchtet. Die ist nämlich, soweit ich weiß, gar nicht hier am deutschen Markt gelistet, genauso wie Pinterest oder viele weitere US-Aktien, die eigentlich sehr spannend sind, aber ich glaube, die müssten dann immer so eine Nummer beantragen, haben sie aber keinen Bock drauf, die Unternehmen, deswegen sind sie hier nicht gelistet. Also da ist dann der einfache Einstieg für den US-Handel und noch kostengünstiger Einstieg, wenn ihr sowas möchtet. Ja. Da ist der Smart Broker eben eine super coole Alternative, um auch an den US-Börsen zu handeln. Genau, und ja, das finde ich sehr spannend. Plus, dass ihr natürlich auch Tradegate, Xetra, an allen deutschen Börsen könnt ihr handeln. Ja, das ist, wie gesagt, ein großer Vorteil gegenüber einem Handel, zum Beispiel nur bei Getex oder nur bei Lang und Schwarz.
Genau, also mehr als 25 Börsen könnt ihr über 40.000 Aktien dort handeln. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr euch dafür interessiert, und sichert euch eure DHL-Aktie gratis. So, Werbung Ende. Dann kommen wir mal zur nächsten Aktie, die Michael mitgebracht hat, der nächste Rohrkrepierer, den man shorten sollte. Dann erzähl mal, dass wir gleich mal unsere Shortscheine raussuchen können.
Genau. Welche Aktie ich wollte eine Aktie mitbringen, die jetzt so ein bisschen zweite, dritte Reihe ist, TradeTest. Und eine Aktie, die habe ich auch schon lange im Depot, aber irgendwie nie so eine richtig große Position gehabt, also viel kleiner als jetzt Meta oder Alphabet, das ist Amazon. Und da gab es letztens auch einen Rücksetzer, der hing damit zusammen, dass, ich glaube, beim Umsatz wurde ja minimal mehr erwartet, und auch beim Ausblick, ich glaube, der war so im Rahmen oder wirklich minimal drunter, aber man muss das natürlich alles mal im Kontext sehen, ja. Jetzt auch mit der etwas schwierigeren Lage, und da fand ich die Zahlen dann doch eigentlich sehr gut. Wieso ich die Aktie aber jetzt so spannend finde und kaufe, ist, dass Amazon jetzt wirklich zu einer Cashmaschine wird. AWS, das Wachstum hat sich wieder deutlich beschleunigt, noch die Aussichten dort sind weiter extrem gut und die EBIT-Margen dort sind ja hoch zweistellig, ich glaube mehrere, ein paar 20% waren es, glaube ich, und ja, das wird so weitergehen, und dementsprechend finde ich Amazon jetzt mittlerweile auch echt günstig gewertet. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Statistiken, Enterprise Value zum Free Cashflow Verhältnis ist so günstig wie noch nie oder wie noch lange nicht, weil jetzt eben nicht mehr das ist, was immer kritisiert wurde. Ja, sie wachsen zwar wie Unkraut, aber verdienen halt kein Geld. Jetzt verdienen sie Geld mit AWS, sie verdienen Geld mit ihrer Werbesparte, und auch selbst der E-Commerce ist in vielen Ländern sogar jetzt profitabel. Ja, plus, dass sie auch immer noch weitere Innovationen rausbringen. Wer weiß, was in ein paar Jahren noch an neuen Geschäftsmodellen kommt. Also Amazon finde ich so eine der spannendsten Aktien jetzt auch bei den Big Tech-Werten und überlege dort jetzt die Tage aufzustocken. Ich glaube, sie waren sogar fast so im Bärenmarkt. Jeff Bezos verkauft ja die ganze Zeit bei 200 Dollar, dann ist sie auf 160 Dollar gefallen. Jetzt hat sie, glaube ich, so ein bisschen stabilisiert, aber ich werde die Aktie in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein bisschen nachkaufen.
Ja, da hat er auch noch der Goldesel bei 200 verkauft und das sorgt natürlich für ordentlich Verkaufsdruck dran, wenn da mal so ein paar Millionen Scheine auf den Markt fliegen. Ja.
Das ist ein riesiger Verkaufsblock auch für 200 Dollar von Jeff Bezos und von mir, genau. Ja, deswegen, da ist kein Durchkommen aktuell.
Frage, wer mehr verkauft hat, du oder er?
Das weiß ich nicht halt, das weiß ich nicht.
Man, ne? Weiß also, es nicht.
Meine Nacht ist auch groß. Er hat auch nicht. Aber
ja, weiß es nicht. Deine nicht, die, wo vor kurzem vor irgendeiner Küste ist, so eine riesen Yacht vorgehört zum gesucht. Das hat echt krass ausgesehen, ja. Also habe ich gedacht, das war bestimmt deine, ja. Ist irgendwie ja, dem Mechaniker nicht genug bezahlt oder so. Man kennt ihn, ja. So eine Milliarden-Dollar-Yacht fahren, aber beim Handwerker dann sparen oder beim Mechaniker, ja, man kennt's. Genau, ich habe noch eine Aktie mit dabei, die hast du tatsächlich schon länger, wo ich jetzt aber auch gesagt habe, ja, so hundertprozentig verstehen tut man es nicht, aber ich finde es jetzt trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt echt interessant, das CrowdStrike, weil die jetzt natürlich gleich auf mehreren Ebenen da unter Druck geraten ist, nicht nur eben aufgrund jetzt der aktuellen Tech-Korrektur, weil sie auch schon immer recht hoch bewertet war, sondern eben auch aufgrund von Eigenverschulden mit den IT-Ausfällen, da ist jetzt für mich schon einiges eingepreist zum aktuellen Zeitpunkt, auch wenn das eine Aktie ist, die es vermutlich nie so als Riesenschnäppchen geben wird. Ich persönlich, viele haben jetzt Angst davor den Klagen. Ich habe da auch schon mal so ein bisschen Video drüber gemacht, wo ich eben auch so ein bisschen drauf eingegangen bin. Das ist jetzt aber was anderes, ob auf dich als Unternehmen Klagen von Unternehmen warten oder eben von diesen Endverbrauchern dann, so wie es jetzt bei Monsanto oder mit den Ohrstöpseln an der Fall war. Das ist in der Regel so ein Rattenschwanz, der nie endet dann. Ja, da kommen dann immer wieder ein paar neue mit dazu. Bei den Unternehmen ist das ein bisschen anders. Da geht das alles ein bisschen schneller und so. Und sie haben ja auch gesagt, sie wollen mit den Kunden, sie treten in den Dialog. Man möchte die natürlich nicht verlieren. Ja, also man wird es vielleicht an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen an der Marge spüren. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie das Wachstum von CrowdStrike davon hoch 20 oder 30% jetzt auf einmal auf einen einstelligen Bereich dann zurückgeht. Das kann ich mir persönlich halt nicht vorstellen. Ja, ich finde sie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein wirklich interessantes Unternehmen, weil ich eben auch von der Cybersecurity überzeugt bin und da eben auch der Meinung bin, da muss man solche Chancen dann immer wieder mal nutzen, weil da fast alle Unternehmen so unverschämt teuer von der Bewertung sind, weil man eben auch weiß, wie wichtig sie sind und wie wichtig sie in der Zukunft dann halt auch einfach sind. Wie bist denn du jetzt da Wort gefahren bei CrowdStrike? Weil du hast ja jetzt auch gesagt, ja, du siehst jetzt nicht so eine ganz schnelle Erholung. Es hat ja jetzt aber doch schon mal so vom Tief wieder eine deutliche Erholung gegeben. Ich glaube, über 20% hat man jetzt auch schon wieder aufgeholt. Es fehlt natürlich immer noch sehr viel bis zu dem Punkt, wo man davor dann war. Aber du als Aktionär, wie siehst du jetzt die Lage aktuell? Also noch einen abschließenden Punkt habe ich zu der Sache, dass ich sie jetzt interessant finde. Ich wäre aber vorsichtig, ich würde dann auch nicht jetzt direkt eine komplette Tranche voll machen oder kaufen. Also ich habe auch gesagt, ich würde es vielleicht eher so mit mehreren Tranchen oder per Sparplan dann machen. Dafür finde ich sie jetzt aber gerade wirklich prädestiniert dazu. Genau, und jetzt, wie bist du als Aktionär da vorgegangen mit der Situation?
Genau. Ich hatte ja einen Teil verkauft, der war aber auch sogar deutlich höher. Wir hatten ja an dem einen Tag sogar gesprochen, als der Ausfall ganz frisch war, haben wir ja gesagt, okay, wir glauben nicht, dass es ganz große Auswirkungen hat. Dann hat sich aber das Wochenende doch noch ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass man gemerkt hat, oh, okay, das hat halt doch richtig krass geknallt und kam auch dann schon so die ersten Stimmen, dass es Schadensersatzklagen gibt und so weiter. Deswegen hatte ich dann einen Teil verkauft, ich glaube ein Drittel hatte ich verkauft und den Rest halte ich. Es gab jetzt interessanterweise viele Meldungen von Delta Airlines zum Beispiel, die wollen ja klagen, weil sie irgendwie, ich glaube, 500 Millionen Schaden haben. Da hat aber Microsoft geantwortet, ihr seid so bekloppt sozusagen, wir haben euch mehrfach Hilfe angeboten, ihr habt so alte Systeme, ihr wolltet euch nicht helfen lassen, ihr seid selbst dran schuld so ungefähr. So haben die das gesagt, ja, es ist krass. Und was jetzt aber auch noch letzte Woche war das, glaube ich, kam, ganz interessant, oder war das diese Woche? Die Hannover Rück, die haben gute Zahlen geliefert und die haben aber lustigerweise im Call gesagt, da sprechen die auch immer über mögliche Großschäden, da war immer noch dieser Großschaden von diesem Baltimore, das war das nicht dieses Schiff, was in die Brücke reingeknallt ist? Da kennt man immer noch nicht den genauen Schaden konkret zu beziffern. Und sie sagen auch, also scheinbar haben sie auch in Richtung Azure und CrowdStrike Rückversicherung gehabt. Schäden durch Ausfälle bei Azure und CrowdStrike noch zu früh, erwarten CrowdStrike auf Großschadensliste. Also es wird schon ein Großschaden, aber überschaubar. Also auf jeden Fall ist ein bisschen was versichert, unter anderem von der Hannover Rück, aber ist jetzt kein absolutes Desaster. Und ja, ich glaube, die Zahlen kommen jetzt Ende August. Da wird man wahrscheinlich so ein bisschen genauer sehen, ob das jetzt schon in dem abgelaufenen Quartal Auswirkungen hat. Ich glaube, auf die operativen Zahlen eher weniger. Wird spannend, ob dann irgendwie beim Ausblick schon was zu sehen ist oder ob sie da irgendwie was sagen, dass sie Zugeständnisse machen oder doch Zahlungen leisten, keine Ahnung. Also da, ich würde jetzt vor den Zahlen, mache ich jetzt nichts, ich halte aber meine restliche Position. Du hast recht, sie haben sich ganz gut erholt vom Tief, aber sind immer noch, was sind das, 40% unterm Hoch. Also die Erholungsbewegung lief mit dem Gesamtmarkt so ein bisschen. Könnte man aber jetzt auch eher vorstellen, dass sie seitwärts laufen. Und ja, also ich sehe jetzt nicht den riesigen Grund, da jetzt vor den Zahlen da reinzugehen. Ja, außer man ist natürlich ein Zocker, kann in beide Richtungen gehen, aber das ist halt dann jetzt echt so ein Münzwurf, ne? Ob da jetzt irgendwie der Ausblick dann doch belastet ist, weil wenn ja, wenn da jetzt irgendwie doch gesagt wird, ja, die Kunden halten sich krass zurück oder fordern so und so viel Schadensersatz, dann kann es schon nochmal Druck geben. Ja, aber ich glaube, langfristig wäre dann so ein Rücksetzer echt eine Chance.
Ja, vor allem, weil man es ja so sehen muss, es ist jetzt nichts, was jetzt das operative Geschäft so richtig stark belasten wird. Ja, also eben, man hat natürlich gesagt, hey, da wird's Rabatte, da wird's Gutscheine. Also sie haben es tatsächlich, glaube ich, auch sogar Gutscheine genannt geben. Also das wird an der einen oder anderen Ecke ein bisschen spürbar sein. Aber dass es so umfangreich jetzt da einen Rückgang geben wird, also beim Wachstum aktuell, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und vor allem, da ist jetzt halt schon wirklich einiges Negatives eingewachsen. Wie du sagst, die Aktie war in der Spitze mal so bei ungefähr $370. Jetzt reden wir aktuell von nicht mal $240. Also da ist schon wirklich einiges Negatives halt eingepreist drin. Und eben die Cybersecurity auf lange Sicht hingesehen, ist es ein sehr spannender Sektor einfach. Und sie waren jetzt auf dem Niveau sogar schon mal im Jahr 2021. Also da ist immer noch sehr viel Pessimismus drin. Aber ich sag's auch immer, diese Rücksetzer, diese großen, umfangreichen Rücksetzer, die kommen halt nicht von ungefähr. Ja, man muss dann halt abwägen, ist das jetzt was jetzt wirklich nachhaltig das komplette Geschäftsmodell zerstört hat oder so? Ich würde sagen, es sollte nicht passieren, aber man hört es ja auch immer wieder und vor allem gerade eben bei diesen Cybersecurity-Unternehmen, da wird es halt natürlich immer sehr groß dann aufgebauscht dann. Ja, also CrowdStrike hatte in den letzten Jahren immer sehr gut abgeliefert. Sie haben sehr starkes Management und ich bin mir recht sicher, dass sie da aus dieser Krise, also nicht stärker als davor hervorgehen, das wäre jetzt ein bisschen vermessen, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass sie da daran jetzt zugrunde gehen werden. Wie gesagt, einige Schäden sind auch versichert, das hatte ich ja auch schon erwähnt, das hatten wir auch schon mal im Podcast kurz darüber. Also da wird man ein bisschen was bezahlen, auch selbst aus eigener Tasche zahlen müssen, aber sie haben eine starke Bilanz, das macht überhaupt nichts und dementsprechend werden sie da meiner Meinung nach in einigen Jahren wahrscheinlich besser dastehen als aktuell, bin ich eben der Meinung. Ja, genau.
Das kann gut sein, genau.
Genau. Hast du noch eine Aktie so als Abschluss, die du auch noch
in... Monday.com, die Zahlen kurz besprechen, das ist genau. Ja, der Kandidat, ne?
Ja, hatte ich auch mal Anfang des Jahres als einer der Highflyer in eine Folge mit aufgenommen. Und Monday.com wächst nach wie vor sehr stark. Wir haben auch in unserem Interview mit Stefan Waldhauser mal ein bisschen über Monday.com damals gesprochen. Also ein wirklich interessantes Unternehmen. Der Umsatz ist wieder um 34% gewachsen und sie haben auch ein 80.000 Seed Agreement geschlossen. Sie haben gesagt, das ist der größte Deal in der Historie des Unternehmens, also 80.000 Sitze. Das ist schon wirklich ordentlich, ja. Und vor allem, was man auch dazu sagen muss, sie sind auch sehr viel profitabler jetzt geworden. Die Umsätze, also wir haben es ja schon gehört, weit über 30%, die Cost of Revenue, die sind aber deutlich weniger gewachsen. Also die sind von 19,5 auf 23,7 Milliarden gewachsen, also Millionen, Entschuldigung, gewachsen. Das ist also deutlich weniger. Daher ist das Gross Profit auch sehr, sehr stark gewachsen. Also eine richtig gute Margenverbesserung hier gewesen. Und ansonsten, ihre Kosten haben sie eigentlich ganz gut im Griff. Also Total Operating Expenses, die sind von 168 auf 211 Millionen angewachsen. Und sie hatten nun ein positives EBIT. Im Vorjahr hat man noch 12,2 Millionen verbrannt und diesmal 1,8 Millionen plus. Das ist jetzt natürlich nicht gigantisch viel, aber jedes Unternehmen fängt auch mal in dieser Region dann klein an. Und vor allem, da sie eben auch sehr viele sonstige Einnahmen noch hatten, war ihr Net Income bei 14 Millionen, im Vorjahr minus 7 Millionen. Und daher wirklich überzeugende Zahlen, die man hier abgeliefert hat. Also ein Unternehmen, das weiterhin wirklich sehr stark ist, das seinen Weg geht. Und jetzt auf Jahressicht hingesehen, also auf Einjahressicht, nicht hier, 80% vorne ist. Also ein sehr starker Verlauf gewesen. Und das in einer Phase, in der solche Wachstumsunternehmen eigentlich gar nicht so gut gelaufen sind. Also ein wirklich fantastisches Unternehmen. Kann ich auf jeden Fall mit unterstreichen oder verstehen, dass du die aktuell auch so interessant findest. Ja,
der Ausblick war, wie gesagt, auch sogar noch stark. Ne? Und deswegen ist die Aktie auch nochmal zweistellig gestiegen. Ich glaube, es gab lange auch so eine gewisse Skepsis. Die sind auch noch nicht so lange an der Börse, ob was dann wirklich nachhaltig ist. Aber ich erinnere mich wirklich nicht, wir hatten die auch schon ein paar Mal dabei, dass die jemals bei den Quartalsergebnissen enttäuscht hätten. Die haben immer die Erwartungen übertroffen und auch jedes Mal war der Ausblick sehr gut. Und also insgesamt muss man da wirklich schon sagen, ich glaube, sie machen einen richtig guten Job einfach. Sie gewinnen massiv Kunden und das auch sehr effizient, ja, mit dem Wachstum dann so krass diesen operativen Hebel zu haben, dass man jetzt sogar profitabel ist. Ich glaube, damit hatten sie fast selbst gar nicht gerechnet, sondern das ging jetzt schneller als erwartet. Und ja, es ist halt, da geht es ja um Prozesssteuerung und so weiter, da kann man auch so verschiedene Module dazu buchen. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Ist echt sehr viel einfacher, glaube ich, auch als Salesforce oder SAP und so weiter. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist so die moderne Variante von solchen alteingesessenen Unternehmen. Und die Hürden, das mal auszuprobieren, sind halt sehr viel geringer. Und ich glaube, also die Kosten sind auch, glaube ich, sehr überschaubar. Ich glaube, das kostet dann, je nachdem, was du da abschließt, irgendwie $8 pro Nutzer im Monat oder 8 € oder 10 € im Monat, läppert sich natürlich aber auch, ja. Das, wenn du da 10 Leute drin hast, mal 10 € im Monat, ja, und das ist ein schönes Abo-Modell und natürlich auch hoch profitabel dann irgendwann. Hohe Bruttomargen und ja, es sieht weiter sehr gut aus. Ne? Dieses Jahr ist man dann fast schon bei 1 Milliarde Umsatz und nächstes Jahr wahrscheinlich dann bei 1,2, 1,3 Milliarden. Also ich finde es mega spannend auch.
Und das jetzt eben mit dem neuen Deal, also da hört ihr 80.000 Sitze, das ist in einem Abo-Modell natürlich sehr, sehr spannend, genau. Mhm. Wir werden es auf jeden Fall weiter mitverfolgen und dann noch ein kurzer Teaser auf die nächste Folge, denn die Woche, vor allem gegen Ende, kommen noch spannende Zahlen. In der nächsten Folge am Samstag werden wir auf jeden Fall über die Zahlen von Home Depot sprechen, SEA, weil die sind auch immer für einen Absturz gut nach den Zahlen. Aber ansonsten kommen auch noch Firmen wie Cisco, Alibaba, Walmart, JD.com, John Deere. Also Samstag wird im Zeichen der Zahlen auf jeden Fall stehen. Denkt auch dran, Daumen nach oben für diese Folge nicht vergessen und auch natürlich gerne ein Abo dalassen. Und denkt dran, unten Videobeschreibung oder Shownotes oder angepinnter Kommentar, unser Smart Broker Link, schaut es euch gerne mal an. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.